In Richter 6, da heißt es, Israel von den Midianitern bedrängt. Und als die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel, gab sie der Herr in die Hand der Midianiter 7 Jahre. Und als die Hand der Midianiter zu stark wurde über Israel, machten sich die Israeliten in den Bergen Schluchten zurecht und Höhlen und Festungen. Und immer, wenn Israel gesät hatte, kamen die Midianiter und Amalekiter und die aus dem Osten herauf über sie und lagerten sich gegen sie und vernichteten die Ernte im Land bis hin nach Gaza und ließen nichts übrig an Nahrung in Israel, weder Schafe noch Rinder noch Esel. Denn sie kamen herauf mit ihrem Vieh und ihren Zelten wie eine große Menge Heuschrecken, so dass weder sie noch ihre Kamele zu zählen waren und fielen ins Land, um es zu verderben. So wurde Israel sehr schwach vor den Midianitern. Da schrien die Israeliten zum Herrn. Als sie aber zum Herrn schrien, um der Midianiter willen, sandte der Herr seinen Propheten zu ihnen. Der sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe euch aus Ägypten geführt und aus der Knechtschaft gebracht und habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand aller, die euch bedrängten, und habe sie vor euch her ausgestoßen und ihr Land euch gegeben. Und zu dem gesprochen: Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht fürchten die Götter der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meine Stimme nicht gehorcht. Ja, erstmal bis dahin. Ja, wir wollen heute über Gideon einiges hören, und zwar aus dem Richter Kapitel 6. Ja, in welcher Situation war Israel damals? Was ging dem voraus? Ich weiß nicht, wie gut ihr von der Buch der Richter bewandert seid. Also war ja Mose zuerst, dann kam der Josua, und der Josua hat ja Mose hat ja das Volk Israel aus Ägypten geführt, aus der Sklaverei. Und Josua dann hat das Volk Israel dann ins Land Kanaan geführt und die Feinde ihn ja besiegt. Und so war nach Josuas Tod ja einige Zeit Frieden. Und da heißt es, nachdem die Ältesten gestorben waren, die noch mit Josua damals waren, oder die es noch miterlebt hatten, welche Wunder Gott an Israel getan hat, da heißt es, da fielen die Israeliten ab von Gott. Dann kam eine 8-jährige Knechtschaft unter den Kanaitern. Dann schickte Gott einen Befreier, Othniel. Dann gab es wieder 40 Jahre Frieden. Dann ging es wieder los, 18 Jahre Knechtschaft. Die Israeliten fielen wieder ab. Dann kam die Knechtschaft durch die Moabiter. Dann schickte Gott den Befreier Ehud und Schmaga. Und dann war 80 Jahre lang Frieden. Und dann fielen sie wieder ab von Gott. Dann kam 20 Jahre Unterdrückung durch die Kanaaniter. Und in dieser Zeit berief Gott dann die Befreier, hier die Deborah und den Sisera, die dann Israel erlösten. Und dann war mit ihnen wieder 40 Jahre lang Frieden. Und jetzt kommen wir hier in Kapitel 6. Waren sie wieder 7 Jahre Knechtschaft. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt im Kopf mitgezählt habt. Also, man kann sagen, rund 200 Jahre nach Josua passiert jetzt dieses Ereignis, was wir, von dem wir jetzt eben gerade schon gehört haben. Es ist gut, wenn man manchmal in die Geschichte zurückblickt. Wie hat Gott früher gehandelt? Ja, was war denn der Ausgangspunkt? Von wo sind wir hergekommen? Und jetzt, wenn man bei uns mal fragt hier, was war vor 200 Jahren hier in Deutschland? Kennen wir die letzten 200 Jahre Geschichte in Deutschland? Ja. Wie heißt es so schön? Wer die Geschichte interpretiert, bestimmt die Handlungen der Gegenwart. Ja, unsere jüngere Geschichte, 40 Jahre Sozialismus der DDR, soll heute in den Schulen nicht mehr verpflichtend sein. Aber dafür der Nationalsozialismus, der auf jeden Fall. Ja. Und während heute in der EU die Politiker vielleicht mehr eher darauf abzielen, eine Wiederbelebung des Sozialismus und des Kommunismus, was man heute ja erkennen kann. Ja. Da wundert man sich bei solchen Entscheidungen nicht. Aber wie war das jetzt hier in Israel? Ja? Zu der Zeit, als sie zurückblickten, was hatte Gott getan? Wo hatte Gott eingegriffen? Deswegen ist es wichtig, dass wir uns auch mit der Frage beschäftigen, woher kommen wir? Und wir sehen in dem Buch Richter auch, dass Gott in die Zeit hinein handelt. Gott überlässt jetzt den Lauf der Geschichte nicht einfach den Zufall, sondern er handelt mit Menschen. Ja, wir haben gesehen, Gott handelt, indem er auch eine Gerichtszeit über das Volk Gottes hereinbrechen lässt. 7 Jahre lang. Die Israeliten besaßen zwar das Land Kanaan, aber sie verloren in dieser Zeit immer mehr ihre Häuser und ihre Äcker, die ihnen Gott eigentlich gegeben hatte, als sie über die Kanaaniter besiegt hatten. Und jetzt waren sie in einer Zeit, wo sie wieder alles verloren haben. Und auch so können wir, was bedeutet es für uns in der Gegenwart? Wir können auch uns nicht darauf ausruhen lassen, dass was unsere Väter erreicht haben, den Wohlstand und Luxus, dass wir das immer behalten werden. Ne? Das kann in der Geschichte, sehen wir immer, sehr schnell anders werden. Ne? Also die Israeliten, da heißt es auch, sie vergaßen Gott und sie verloren alles, was Gott ihnen zuvor geschenkt hatte. Also die Feinde Israels machten sich breit. Sie verwüsteten den Ertrag. Ihre Lebensgrundlage wurde zerstört. So wurden auch damals die Israeliten bereits verfolgt. Ja. Also man sieht, was lernen wir aus der Geschichte, dass nichts Neues gibt. Es wiederholt sich. Ja. Also die Israeliten, sie flohen in die Höhlen und droschen im Verborgenen Weizen, sodass es die Feinde nicht bemerkten. Es war so wie eine Art Katz-und-Maus-Spiel. Ja. Da hinten kommt die Medianiter, schnell, versteckt euch. Geht hier in den Keller. Ich weiß nicht, wer schon mal hier im Keller war. Es ist gruselig, wie es unter uns aussieht hier. Ja, in den Höhlen versteckt. Wo es ungesundes Klima ist, wo der Schimmel da ist und Wasser und tropfend und wie auch immer. Ja. Da versteckten sich die Israeliten. Und unter solchen Bedingungen konnten sie nicht dauerhaft existieren. Ihre Schafe und Rinder waren ja auch die Fleischnahrungsmittel für die Israeliten. Zudem wurden die Rinder ja auch zum Pflügen und zum Dreschen verwendet. Und diese bekamen sie jetzt abgenommen. Ja. Und übrigens, auch damit bekamen sie die Opfertiere abgenommen. Also sie konnten noch nicht einmal Gott opfern. Ja? Gott nahm ihnen das alles weg. Warum? Weil sie anderen Göttern dienten. Die Israeliten wurden von Nomadenvölkern bedroht, die mit ihrem Vieh und den Kamelen ankamen. Ja, so wurden die Israeliten sehr, sehr schwach. Die Israeliten erinnerten sich jedoch wieder an Gott. Ja, ich lese noch mal einen weiteren Abschnitt vor aus Richter 6, Abvers 11. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra. Die gehörte Joasch, dem Abiseriter. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in dem Kelter, damit er ihm berge vor den Midianitern. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr mit dir, du streitbarer Held. Gideon aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns dann das alles widerfahren? Und wo sind all seine Wunder, die unsere Väter erzählten und sprachen: Der Herr hat uns aus Ägypten geführt. Nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hände der Midianiter gegeben. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach: Geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Er aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse und ich bin der jüngste in meines Vaters Hause. Der Herr aber sprach zu ihm: Ich will mit dir sein, dass du die Midianiter schlagen sollst wie einen Mann. Er aber sprach zu ihm: Habe ich Gnade vor dir gefunden? So mache mir doch ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Geh nicht fort, bis ich wieder zu dir komme, und bringe meine Gabe und lege sie vor dir hin. Er sprach: Ich will bleiben, bis du wiederkommst. Und Gideon ging hin und richtete ein Ziegenböcklein zu und ungesäuerte Brote von einem Scheffel Mehl und legte das Fleisch in einen Korb und tat die Brühe in einen Topf und brachte sie zu ihm hinaus unter die Eiche und trat hinzu. Aber der Engel Gottes sprach zu ihm: Nimm das Fleisch und die Brote und lege es hin auf den Fels hier und gieß die Brühe darüber. Und er tat es. Da streckte der Engel des Herrn den Stab aus, den er in der Hand hatte, und berührte mit der Spitze das Fleisch und das Brot. Da fuhr Feuer aus dem Fels und verzerrte das Fleisch und die Brote, und der Engel des Herrn entschwand seinen Augen. Als nun Gideon sah, dass es der Engel des Herrn war, sprach er: Ach, Herr, Herr, habe ich wirklich den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen? Aber der Herr sprach zu ihm: Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Da baute Gideon dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn: Der Herr ist Friede. Der steht noch bis auf den heutigen Tag in Ophra, der Stadt der Abisriter. In dieser Not erinnerten sich die Israeliten wieder an ihren Gott. Man sieht, dass sie noch nicht ganz gottlos waren, ja, sondern sie erinnerten sich wieder: da war doch irgendwo mal ein Gott. Ja, viele entfernen sich so weit von Gott, dass sie sich nicht mal daran erinnern, wenn es ihnen so schlecht geht. Ja? Jemand sagte: Hier im Osten hat man vergessen, dass man Gott vergessen hat. Ja? Ja. Wer erinnert sich denn heute noch überhaupt an Gott? Und nun sehen wir hier die Güte des Vaters, die Güte Gottes, der sie zur Umkehr ruft. Wenn wir beten, geschieht das. Ja? Ja, Vers 7, als sie aber zum Herrn schrien, um der Midianiter willen. Also das Volk Israel besann sich noch, dass es dem lebendigen Jahwe ihren Gott gibt. Und wie antwortete Gott auf ihr Rufen? So sandte Gott ihnen zuerst einen Propheten, dessen Name wird überhaupt nicht genannt. Dieser ist eigentlich hier auch nicht wichtig. Es kommt nicht auf die Person an, sondern es kommt auf die Botschaft dieser Person an. Die Aufgabe des Propheten ist, die Schuld aufzudecken. Ja? Und so haben wir auch den Heiligen Geist, der die Schuld aufdecken soll. Auch bei uns. Wie heißt es in Johannes 16, Vers 8? Und wenn er kommt, also hier sprach Jesus von dem Heiligen Geist, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünden und über die Gerechtigkeit und über das Gericht, über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Also der Heilige Geist wirkt auch heute, dass wir überführt werden von der Sünde. Ja. Und so schickt Gott von Zeit zu Zeit auch seine Propheten, die darauf hinweisen. In Kapitel 4 hatten wir, Kapitel 4, Vers 4, sandte Gott die Prophetin Deborah. Ja. Und hier einen Prophet, der nicht mit Namen genannt wird. Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht fürchten, die Götter der Amoriter. Merkwürdig, die Israeliten fürchteten die Götter der Fremdvölker mehr als ihren lebendigen Gott. Überlegt mal, was heißt das? Die Götter, sagt die Bibel anderes, über die fremden Götter, sie sind doch tot. Wie können wir einen toten Gott fürchten? Ja. Aber der lebendige Gott, der ist lebendig. Ja? Ja, der ist lebendig. Den fürchteten sie nicht. Merken wir, was sich da verändert hat? Wie sieht denn das heute aus? Wie viel Aberglaube gibt es heute? Hier auch bei den Atheisten oder bei den Leuten in unserer Umgebung. Ja? Ja, man glaubt an Amulette, an Maskottchen oder ans Horoskop oder das soll uns helfen. Aber Gott fürchtet man nicht. Dieser Baals-Gottesdienst, den sie damals frönten, erschien viel stimmungsvoller. Da geht die Post ab. Ja? Da können wir mal die Sau rauslassen, oder wie heißt das? Ja? Ja? Jeder kann da so was machen, was er will, was ihm gerade Spaß macht. Berauschende Feste, Freizügigkeit und vieles mehr. Das war so dieser Baals-Dienst, den sie da machten. Jeder nach seiner Lust und Laune. Ja, ist das nicht bei uns in unserer Gesellschaft heute nicht viel anders? Die Predigt dieses Propheten war ganz einfach. Ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Der Stimme Gottes haben sie nicht gehorcht. Sie sind abgewichen. Und wie bringt Gott jetzt dieses Volk wieder auf die Spur? Zuerst durchs Gericht. Er entzieht ihnen das Land, dann entzieht er ihnen die Ernte, dann entzieht er ihnen das Vieh. Also damit nimmt Gott diesen Israeliten, die nicht nach ihm nicht nach ihm, die nicht ihm gehorsam sind. Die Lebensgrundlage, alle Arbeitsmittel, ja, alles das, was sie zum Leben brauchen, wird ihnen entzogen. Und das Letzte, was wir auch schon kurz angesprochen haben, er entzieht ihnen die Opfermöglichkeiten. Die Gaben für die heidnischen Götter wurden ja missbraucht. Und jetzt entzieht er ihnen auch die Opfermöglichkeiten, dass sie ihren Gott nicht mal Opferdienste machen konnten, weil ihre Tiere weggenommen wurden. Ja? Die Opfertiere. Aber dabei bleibt es nicht stehen. Jetzt sehen wir auch den barmherzigen Gott. Die Gnade Gottes. Gott spricht in ihre Gedanken, ja, oder dass sie sich wieder erinnern, dass sich sein Volk an ihren Gott wenden kann. Ja. Sie fangen an zum Nachdenken. Ja. Vorher waren sie viel zu beschäftigt und zu vergnügt. Und jetzt, nach diesen 7 Jahren, fing das Volk Israel an, wieder nachzudenken. Ja. Und da sehen wir die Gnade Gottes. Er erinnert sie wieder an sich. Und das Weite ist, Gott erhört das Gebet seines Volkes. Obwohl sie zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch nicht ihre Schuld erkannt haben. Also das ist, ja, so wurde Israel sehr schwach vor den Midianiten. Da schrien die Israeliten zum Herrn. Ne? Aber er war so gnädig, dass er sie rief, obwohl sie da oder ihr Gebet auf ihr Gebet einging, obwohl sie eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht um Vergebung ihrer Schuld baten. Ja? Und da hatten wir schon gesehen, dass Gott diesen namenlosen Propheten schickt. Ja, der sie erinnerte. Und ja, wir brauchen auch immer wieder diese Erinnerung. Ja? Guckt mal, was habt ihr schon selber auch mit Gott erlebt? Ja? Was hat Israel mit Gott erlebt, mit ihrem Gott? Aus der Sklaverei geführt, die Landgabe bekommen, seinen Schutz erlebt. Und trotzdem, ja, fehlte es an Dankbarkeit. Ja. Ich weiß nicht, das müsste man mal sehen, wäre mal interessant, wie oft in der Bibel das vorkommt, dieser Satz, ich habe euch aus Ägypten geführt. Ja? Immer wieder, ein Richter, Josua, und ja, überall kommt das vor. Der Gott erinnert die Israeliten an ihre eigene Geschichte, wie Gott selbst mit ihnen Geschichte gemacht hat. Und so ist es auch für uns wichtig, dass wir sehen, wo hat Gott in unserem Leben eingegriffen? Wo haben wir Gottes Führung und Gottes Leitung erlebt? Und so sehen wir Gottes Gnade letztendlich müssen wir erkennen, wir Gottes Gnade auch in dem Gericht. Durch Gericht führt er zu Gnade, ja? Auf dem Tiefpunkt seines Gerichtes beginnt Gott sein Heilswerk. Fast alle sind unbedeutende Menschen, die sich nicht zutrauen, was Gott von ihnen fordert. Hier erscheint nun der Engel des Herrn, dem Gideon. Wer war denn der Gideon? War der eine herausragende, schillernde Person? Der wird uns eigentlich eher gegenteilig vorgestellt. Aus einem unbedeutenden Geschlecht kam er, ja. Und trotzdem redete Gott mit ihm. Aber Gott redete mit ihm verhüllt. Zuerst erkannte er Gott nicht. Wer war denn hier der Engel des Herrn? Wer war das denn? Mit dieser Formulierung meint die Bibel eigentlich eine Inkarnation Gottes. Im Prinzip in der Gestalt von Jesus ist er ihm erschienen, auch im Alten Testament. Ja. Merken wir, wie Gott sich diesem Gideon offenbart? Verhüllt, er erkennt zuerst ihn nicht. Wie ein Wanderer mit einem Stock. Aber dann öffnet Gott ihm die Augen. Dann erkennt er, wer er ist, wer dieser Mann ist. Wenn Gott uns sich zeigen will, dann muss er erstmal uns die Augen öffnen. Gideon bekam diesen wunderbaren Gruß: Jahwe ist mit dir. Ja. Gideon sei ein Held der Stärke. Ja, wobei Gideon zu diesem Zeitpunkt eher verängstigt im Versteck den Weizen drosch. Ja. Gerade aus der Schwachheit heraus macht er aus diesem Gideon einen Felsen, einen streitbaren Kämpfer. Was sehen wir noch hier? Gideon aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns dann das alles widerfahren? Und wo sind all seine Wunder, die uns unsere Väter erzählten und sprachen: Der Herr hat uns aus Ägypten geführt. Nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hände der Midianiter gegeben. In diesem Vers kommt eigentlich noch nicht einmal eine Selbsterkenntnis heraus. Oder? Das klingt eigentlich schon wie anklagend. Gott, wo bist du? Aber sein Unglaube wird nicht getadelt. Jahwe lässt sich darauf auf diesen Tadel gar nicht ein und sagt: Geh hin, rette Israel. Will ich, ja? In seiner Kraft. Aber Gideon stellt fest, dass er Gottes Kraft braucht. Zunächst hilft Gott in seiner Güte auch in der verzweifelten Lage. Durch die Güte sollen wir zum Glauben kommen. Wie heißt es auch im Römerbrief 2, Vers 3? Denkst du aber, o Mensch, der du dich richtest, die solches tun und tust auch dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Gottes Güte leitet uns zur Umkehr. Der Unglaube dieses Gideons sitzt sehr tief. Gideon sah sehr genau auf seine irdischen Möglichkeiten oder Nichtmöglichkeiten. Er wusste genau, dass seine Sippe nicht dahinter stehen würde. Er hatte also keinen Rückhalt, er war alleine daher. Aber Gott verspricht ihm nur eins. Und zwar: Ich will mit dir sein. Dass du die Midianiter schlagen sollst wie einen Mann. Ich will mit dir sein. Das verspricht Gott. Gideon will ein Zeichen. Noch ist sein Unglaube sichtbar. Dann erst erkennt er es richtig, dass Gott ihn beauftragt hatte, als dann der Stab das Feuer entfacht. Jetzt erkannte er erst wirklich, mit wem er zu tun hatte, wem er begegnete. Vers 22 dann, ja. Als nun Gideon sah, dass es der Engel des Herrn war, sprach er: Ach, Herr, Herr, habe ich wirklich den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen? Da war er erschrocken. Da merkte er eigentlich, welchen Unglauben er da zutage gebracht hat. Aber Gott gibt in seiner Gnade ihm den Frieden. Gott spricht ihm den Trost zu. Dieser Gott, ja, half ihm jetzt in dieser Situation. Und so sehen wir dann Vers 24, dass er dem wahren Gott opfert. Und dieser Opferdienst war völlig konträr zu dem Baals Götzendienst. Ja. Und als dieses Buch der Richter geschrieben wurde, schreibt der Autor, dass eben dieser Altar von Gideon noch sichtbar war. Den konnten die Leute noch betrachten. Dann erinnert er die Israeliten wieder, seht, da geht hin zu dem Altar von Gideon. Da seht ihr, was Gideon damals erlebt hat. Wen wählt Gott aus? Was lernen wir daraus? Gott wählt einen unbedeutenden, von einer unbedeutenden Familie aus. Gott wählt einen Wundersüchtigen aus, ja, der unbedingt Wunder haben wollte. Dann jemand, dessen Familie abgefallen war. In Vers 25 heißt es, und in derselben Nacht sprach der Herr zu ihm, nimm einen jungen Stier von den Stieren deines Vaters und einen zweiten Stier, der siebenjährig ist, und reiße nieder den Altar Baals, der dein Vater gehört, und haue um das Bild der Aschera, das dabei steht. Also sein eigenes Familienhaus, seine eigenen Eltern, die haben den Götzen gedient. Und jetzt soll er diesen Altar von seinem Vater umreißen. Ne? Wen wählt Gott aus? Jemand, dessen Familie abgefallen war? Jemand, der eigentlich uneinsichtig war? Gideon sah nicht die Ursache der Not, die eigentlich in der Schuld des Volkes lag, sondern eigentlich schob er so ein bisschen die Schuld auf Gott, oder? Warum hast du uns dahin geführt? Anstatt selbst zu erkennen, ich bin eigentlich der Schuldige. Ja, jemand, der Gott Vorwürfe macht, wen wählt Gott aus? Einen ängstlich unsicheren, eigentlich muss man sagen, mit menschlichen Kriterien ungeeigneten. Aber was sagt Paulus in 1. Korinther 1, Vers 29? Auf dass sich kein Mensch vor Gott rühme. Wenn Gott dich oder mich beauftragt, nicht, dass wir uns dann rühmen könnten, Mensch, wie toll wir sind, sondern wie toll Gott ist, was Gott durch uns machen kann. Ja? Und dass Gott uns gebrauchen will zu seiner Ehre. Ja? Hier geht es um Gott. Gott verspricht dem Gideon seine Gegenwart. Wie kommt Gott zu ihm? Wir haben gesehen, er verhüllt in der Gestalt eines Wanderers, demütig, und er gibt sogar ihm ein glaubensstärkendes Zeichen. Ja, die Hilfe aus der Not beginnt immer mit der geistlichen Erneuerung. Und so sehen wir dann in Vers 26, und baute, also Gideon baute dem Herrn, und baue dem Herrn, deinen Gott, oben auf der Höhe diesen Felsens einen Altar und rüste ihn zu und nimm den zweiten Stier und bringe ein Brandopfer da mit dem Holz des Aschera-Bildes, das du umgehauen hast. Da nahm Gideon 10 Mann von seinen Leuten und tat, wie ihm der Herr gesagt hatte. Aber er fürchtete sich vor seines Vaters Haus und vor den Leuten in der Stadt, das am Tage zu tun, und tat in der Nacht. Als nun die Leute in der Stadt früh am Morgen aufstanden, siehe, da war der Altar Baals niedergerissen und der Aschera-Bild daneben umgehauen und der zweite Stier als Brandopfer dargebracht auf dem Altar, der gebaut war. Und einer sprach zu dem anderen, wer hat denn das getan? Und als sie suchten und nachfragten, wurde gesagt, Gideon, der Sohn des Joasch, hat das getan. Da sprachen die Leute der Stadt zu Joasch, gib deinen Sohn heraus, der muss sterben, weil er den Altar Baals niedergerissen und das Aschera-Bild daneben umgehauen hat. Joasch aber sprach zu allen, die bei ihm standen, wollt ihr für Baal streiten? Wollt ihr ihm helfen? Wer für ihn streitet, der soll noch diesen Morgen sterben. Ist er Gott, so streite er für sich selbst, weil sein Altar niedergerissen ist. Von dem Tag an nannte man Gideon Jerubabel, das heißt Baal streite mit ihm, weil er seinen Altar niedergerissen hatte. Also merken wir, die Hilfe beginnt mit der geistlichen Erneuerung. Zuerst muss der Altar niedergerissen werden, der Götzenaltar. Und hier an der Stelle sehen wir aber wunderbar, dass sein Vater ihn da in Schutz genommen hat, interessanterweise. Ja. Und auch logisch gesagt hat, ja, wenn der Baal so ein mächtiger Gott ist, dann wird er diesen Gideon schon selber richten. Ja? Dann brauchen wir als Menschen da keine Hand anzulegen. Ja? Aber wir sehen, dass da nichts passiert ist. Gideon kam nicht um. Und so sehen wir, wenn Gott neu anfangen will, braucht es auch diese geistliche Erneuerung. Ja? Wie groß die geistliche Erneuerung im Volk Israel war, wird hier nicht so berichtet, wie viele sich dann wirklich von dem Baalsdienst trennten, ja? Innerlich. Aber wir sehen, dass dieses Haus und Gideon einen klaren Cut machte. Und wenn wir noch zum Abschluss in den Hebräerbrief hineingehen, da heißt es in Hebräer 11, da wird auch von dem Glauben Gideons gesprochen. Ja. Ich lese zuerst mal die Verse 1 bis 3. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, so dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Ja, und in Vers 32, da heißt es dann so schön, und was soll ich noch mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen sollte von Gideon und Barak und Simson und Jephthä und David und Samuel und den Propheten. Ja. Also ist das nicht wunderbar, dass auch der Schreiber des Hebräerbriefs diesen Gideon erwähnt? Von seinem Glauben. Ja. Und dann mit dem Kampf und wie das dann weitergeht, da werden wir dann nächste Woche dann noch hören. Ja. Wen wählt Gott aus? Also so können wir eigentlich auch getrost sein, dass auch unsere Zeit, die vielleicht in manchen Dingen vergleichbar ist, wie die Zeit der Richter, jeder tat nach seinem Recht dünken, ja. So endet das Buch der Richter. Ja. Aber dass auch in diese Zeit hinein Gott seine Leute schickt, die das Unrecht aufdecken und Gott auch Veränderung wünscht, Möglichkeiten gibt, zu ihm zurückzukommen. Ja. Die Hilfe aus der Not beginnt mit dieser geistlichen Erneuerung. Und ich denke, das möchte der Herr auch uns heute schenken, dass wir uns erneuern lassen von ihm. Dann kann der Herr auch andere Sachen noch verändern. Ja. Aber zuerst will er bei uns anfangen. Verändere du uns. Lass du uns umgestalten in dein Bild. So wie wir gestern bei diesem Bibelnachmittag gehört haben, Jesus unser Vorbild. Gideon schneidet ja auch nicht unbedingt so gut als Vorbild ab. Aber Jesus ist das Vorbild. Trotzdem hat Gott auch diesen Gideon gebraucht. Er wird sogar als Mann des Glaubens uns erwähnt, wie der Hebräerbrief schreibt. Ja, unser Glaube wird an den Taten sichtbar. Ja, lasst uns Gott einfach vertrauen und ihm die Ehre geben. Ja, er möchte uns erneuern und er möchte auch, dass wir auf seinen Weg gehen. Und es ist doch ein wunderbarer Trost, dass Gott auch diesen Gideon gebraucht hat. Und wie viel mehr wird er auch uns gebrauchen zu seinem Werk. Amen.